Herzlich willkommen beim Business Talk am Kudamm. Unser Gast heute ist Thomas Benden. Er ist Fachanwalt für Erbrecht, zertifizierter Testamentsvollstrecker und zertifizierter Stiftungsberater. Mit ihm sprechen wir über Auseinandersetzungen innerhalb von Erbengemeinschaften und wie sich diese vermeiden lassen. Herr Benden, herzlich willkommen beim Business Talk am Kudamm. Vielen Dank, dass Sie heute bei uns sind. Hatten Sie eine gute Anreise?
Ja, die Anreise war sehr angenehm. Guten Morgen, Frau Bechstein. Vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Wir sprechen heute über ein Thema, was früher oder später sehr viele Menschen eventuell betreffen wird. Und zwar ist das das Erben. Und damit zusammenhängt natürlich auch die Erbengemeinschaft. Denn nach einem Tod und Erbfall kommt es leider sehr häufig zur Auseinandersetzung innerhalb der Erbengemeinschaft. Was genau versteht denn ein Jurist unter einer Erbengemeinschaft? Und vielleicht können Sie mal kurz erklären, wer alles dazugehören kann.
Also eine Erbengemeinschaft ist, wie das der Name schon hergibt, die Gemeinschaft aller Erben. Wenn es ein Testament gibt, sind es die Testamentserben, die eine Erbengemeinschaft bilden. Wenn es kein Testament gibt, gilt die gesetzliche Erbfolge, dann bilden die gesetzlichen Erben eine Erbengemeinschaft. Also schlussendlich ist einfach die Gemeinschaft aller Erben. Wenn es ein Alleinerbe ist, gibt es keine Erbengemeinschaft oder nur einen einzigen Alleinerben.
Verstehe. Und wenn es sozusagen kein Testament gibt und keine offiziellen Erben, wie sieht es denn gesetzlich aus? Wer ist denn automatisch dann an dem Erbe beteiligt?
Zunächst die Ehefrau und die Kinder. Wenn es keine Kinder gibt, dann die Ehefrau und eventuell sogar die Eltern des Erblassers. Und die bilden dann gemeinsam die Erbengemeinschaft.
Mhm. Dann möchte ich da gleich mal etwas tiefer ein- oder reinbohren. Ja. Welche Rechte und welche Pflichten entstehen denn den Mitgliedern einer Erbengemeinschaft?
Also jeder Miterbe hat das Recht, das heißt den Anspruch auf Auseinandersetzung des Erbes, auf Aufteilung des Erbes und Auszahlung des Erbes an ihn. Das ist ein erhebliches Recht, das jedem Miterben gebührt. Die Pflichten der Miterben bestehen eigentlich darin, an dieser Erbauseinandersetzung mitzuwirken und dafür Sorge zu tragen, dass das Erbe wirklich aufgeteilt werden kann. Die Pflichten des Erben bestehen aber auch darin, die Nachlassverbindlichkeiten zu begleichen. Das kann also dann dazu führen, dass ein einzelner Miterbe auf Erfüllung eines Anspruches, einer Nachlassverbindlichkeit in voller Höhe in Anspruch genommen wird und er diese Forderung auch in voller Höhe bezahlen muss. Das ist durchaus eine erhebliche Verbindlichkeit, eine erhebliche Pflicht. In der Folge kann er aber Ausgleichsansprüche gegenüber den Miterben geltend machen, sodass dementsprechend auch eine gerechte Aufteilung gemäß den Erbquoten erfolgt.
Aber das heißt, wenn ich das Erbe annehme, dann bin ich auch definitiv zu diesen Pflichten ja, berechtigt, beziehungsweise ich muss sie erfüllen.
Sie müssen die Pflichten dann erfüllen. Und das ist eine nicht ganz unerhebliche Gefahr, wenn Sie in einer Erbengemeinschaft sind und Sie werden als Miterbe in voller Höhe der Verbindlichkeit in Anspruch genommen, müssen die auch zunächst mal in voller Höhe bedienen und können sich erst anschließend dann bei ihren Miterben letztlich wiederum befriedigen.
Herr Benden, das hört sich so ein klein wenig danach an, dass das nicht immer so smooth über die Bühne geht. Was sind denn die häufigsten Konflikte, die in einer Erbengemeinschaft auftauchen?
Dass ein Erbe schlichtweg Nein sagt und die ganze Auseinandersetzung des Nachlasses blockiert. Das heißt, es kommt zu keiner Erbaufteilung, wenn einer und wenn es noch so ein kleiner Erbteil Nein sagt. Und das ist natürlich ein Konflikt, der wahnsinnig schwer zu überbrücken ist. Oftmals werden in Erbengemeinschaften ja auch Emotionen aufgearbeitet aus der Vergangenheit. Es werden Punkte ans Tageslicht geführt, die aus der Kindheit herrühren können. Und im Grunde genommen wird aus einer Mücke ein Elefant gemacht, um die Erbaufteilung nicht durchführen zu können. Und dann ist es oftmals eine große Herausforderung, vernünftig zu argumentieren und diese emotionalen Hindernisse zu überwinden und dann doch noch eine vernünftige Lösung zu finden und denjenigen Erben, der blockiert, zu einer Mitwirkung zu bewegen.
Das hört sich so ein klein wenig an, dass sich das im schlimmsten Fall auch über einen längeren Zeitraum hinziehen kann.
Ja, das kann dazu führen, dass sich das über mehrere Jahre hinziehen kann. Und dann ist es immer eine sehr geduldsame Arbeit und Aufgabe, dafür Sorge zu tragen, dass dann doch das Einvernehmen aller in der Erbengemeinschaft vorhanden ist. In einer Erbengemeinschaft ist es ja so, dass halt eben alle zu 100% zustimmen müssen und auch 0,5% können halt alles blockieren und diese 0,5% müssten dann auch dazu bewegt werden, letztlich mitzuwirken.
Verstehe. Wie lassen sich denn solche Probleme, über die wir gerade gesprochen haben, sich im Vorfeld durch den Erblasser verhindern?
Der Erblasser muss sich eigentlich im Vorfeld realistische Gedanken und eine realistische Einschätzung machen, wie denn seine Erben mal in dem Erbfall reagieren könnten und werden. Ist es so, dass er, wenn er nicht mehr da ist, niemand mehr vorhanden ist, der man auf den Tisch schauen kann und die Erben gerade setzt? Oder ist es halt dann so, dass die Mäuse auf dem Tisch tanzen sozusagen? Wenn man davon ausgehen muss, dass die Mäuse auf dem Tisch tanzen, dann sollte man sich in der Tat intensivere Gedanken machen, wie man ein Testament gestaltet, denn dann kommt eigentlich auch keine gesetzliche Erbfolge mehr in Betracht. Bei der Testamentsgestaltung würde es dann darauf ankommen, eine Erbengemeinschaft zu verhindern. Das könnte man auf diese Art und Weise machen, dass man einen als Alleinerben einsetzt. Dann gäbe es keine Erbengemeinschaft, in der man auf die Zustimmung aller angewiesen wäre. Der Alleinerbe könnte letztlich allein über den Nachlass verfügen. Um jetzt aber noch ein interessengerechtes wirtschaftliches Ergebnis herbeizuführen, wäre es dann so, dass man diesem Alleinerben Vermächtnisse aufbürdet, um halt eben die anderen Personen zu bedenken, die man gerne bedenken möchte. Das heißt, vom wirtschaftlichen Ergebnis her wäre das also auch über eine Alleinerbensetzung zu erreichen, indem man diesem halt aufgibt, Vermächtnisse an gewisse Personen zu erfüllen. Das ist die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit wäre im Grunde genommen die Anordnung einer Testamentsvollstreckung. Bei der Testamentsvollstreckung ist es so, dass die Verfügungsbefugnis über den Nachlass den Erben als Erbengemeinschaft entzogen ist und diese auf den Testamentsvollstrecker übergeht. Das heißt, er braucht nicht die Zustimmung der Erben, um das, was im Testament steht, sozusagen zu vollstrecken. Und dementsprechend ist das auch ein geeignetes Instrumentarium, um zum Ziel zu gelangen und nicht auf das Einvernehmen aller Erben in der Erbengemeinschaft angewiesen zu sein.
Wenn ich in diesem Fall unsicher bin, was für mich die beste Lösung ist, würden Sie sagen, es macht schon Sinn, sich einmal beraten zu lassen, auch mit einem Anwalt, der sozusagen auch vielleicht nicht in diesen Familienverhältnissen drinsteckt, um herauszufinden, was ist die beste Lösung für mich?
Also eine Beratung halte ich für ein absolutes Muss und es wird auch nicht nur bei einer einzigen Beratung bleiben, sondern es ist ja meistens ein Beratungsprozess. Das Thema Erben und Vererben ist ja oftmals auch ein Thema, das noch so als Tabu gilt. Jeder denkt, wenn ich ein Testament errichte, ist damit gleich mein Tod verbunden. Das ist natürlich Quatsch, aber dieses Gedankengut gibt es eigentlich noch und dementsprechend ist es vielleicht da angebracht, ein Rollenspiel anzunehmen und mal davon auszugehen, dass es eigentlich gar nicht um sich selbst geht, sondern vielleicht um seinen besten Freund, den man berät. Und in diesem Beratungsprozess werden sich sicherlich auch einige Aspekte ergeben. Und eine gute Beratung setzt eigentlich neben der juristischen Beratung auch voraus, empathisch einmal die Charaktere der Erben zu erfassen, um zu sehen, welches Konfliktpotenzial sich denn tatsächlich im Erbfall ergeben könnte.
So, wie wir gerade erfahren haben, Streitigkeiten innerhalb einer Erbengemeinschaft ist schon kompliziert genug. Jetzt gehen wir mal noch eine Spur tiefer, denn natürlich kann es auch sein, dass Unternehmen Teil des Nachlasses sind. Und solche Streitigkeiten können natürlich auch das Unternehmen in eine wirtschaftliche Schieflage bringen, aus unterschiedlichen Gründen. Wie gesagt, Sie haben ja uns auch gerade erzählt, dass sich solche Streitigkeiten über mehrere Jahre hinziehen können. Wie lässt sich denn so eine Situation verhindern? Weil das ist ja fatal für das Unternehmen, für MitarbeiterInnen und für die ganze Erbengemeinschaft.
Vielleicht vorweg, um das Konfliktpotenzial noch einmal darzustellen. Sie müssen den Gedankengang von vorhin eigentlich nur fortführen. Eine Erbengemeinschaft würde ein Unternehmen führen müssen. Dann würde letztlich das bedeuten, dass Entscheidungen immer nur einvernehmlich möglich sind. Wenn also ein Miterbe Nein sagt, wird das Unternehmen dadurch zwangsläufig, möglicherweise handlungsunfähig. Also das ist ein absolutes Muss, das zu vermeiden. Und die beiden Möglichkeiten sind im Grunde dieselben, wie gerade eben schon dargestellt. Es macht Sinn, zu Lebzeiten bereits einen Unternehmensnachfolger zu suchen und das Unternehmen vielleicht teilweise zu übertragen. Dann ist es auch möglich, mit den möglichen Erben zu kommunizieren und zu besprechen, welche Abfindungsansprüche dafür geleistet werden können oder nicht. Wenn das aber nicht möglich, gewollt oder gewünscht ist, dann kommt es eigentlich nur so in Betracht, dass man vielleicht einen Alleinerben einsetzt, der das Unternehmen übernimmt und fortführt, wiederum Vermächtnisse aussetzt, um die anderen Erben wirtschaftlich zu bedienen, umgangssprachlich ausgedrückt, oder halt auch eine Testamentsvollstreckung anordnet, sodass die Verfügungsbefugnis auf den Testamentsvollstrecker übergeht und er letztlich auch die Entscheidungen des Unternehmens treffen kann. Testamentsvollstrecker müssen ja nicht zwangsläufig fremde professionelle Menschen sein, sondern das können ja auch durchaus Miterben sein, wobei dort immer so ein bisschen Vorsicht geboten ist, weil nämlich dann Streitigkeiten, die vorher schon in der Anlage vorhanden waren, oftmals dann noch eskalieren. Das heißt, da muss man auch abwägen, welche Person man als Testamentsvollstrecker denn tatsächlich einsetzt. Bei Profis ist es oftmals schon so, dass die sich, wenn sie es häufig machen, sehr schnell in die Abwicklungen und in die Gedankengänge der Unternehmer hineinversetzen können.
Herr Benten, schwierige Frage. Zu welchem Zeitpunkt muss ich mir denn als Unternehmensinhaber Gedanken über diese Situation machen?
Ja, die meisten Menschen gehen immer davon aus, dass es noch zu früh ist. Und dann passiert irgendetwas und dann merkt man, huch, es ist eigentlich doch zu spät. Man sollte sich eigentlich schon frühzeitig, meines Erachtens jedenfalls zwischen dem 50. und 60. Lebensjahr eigentlich Gedanken machen oder die ersten Gedanken entstehen lassen. Denn einen Unternehmensnachfolger zu finden, ist oftmals sehr schwierig, weil es meistens nicht bei dem ersten, den man findet, bleibt, sondern es wird auch ausprobiert, dann wird wieder aussortiert und dann findet man vielleicht irgendwann jemanden und das kann durchaus auch mehrere Jahre dauern und dann würde auch erst der juristische Beratungsprozess möglicherweise beginnen, zu schauen, wie kann man das Unternehmen übertragen, wie kann man es, wenn es gar nicht geht, wenn man gar keinen findet, testamentarisch regeln und das dauert im Grunde genommen alles doch recht lange, weil es einfach ein Gärungsprozess ist.
Gut, Herr Benten, da vielleicht noch mal eine letzte Frage dazu. Wie viel Zeit sollte ich denn als Erblasser einplanen, um diesen Nachlass optimal zu regeln? Ich weiß, es wird unterschiedlich sein und individuell, aber können Sie vielleicht so in etwa einen Zeitrahmen feststecken?
Ja, es ist ja ein Prozess, der von erheblicher Tragweite ist. Deswegen sollte man schon einen Zeitraum von so circa erfahrungsgemäß 3 bis 9 Monaten einkalkulieren. Denn es ist ja so, dass ein Testament, wenn es auch einmal erstellt ist, so lange gilt, bis es widerrufen wird. Unabhängig davon muss man aber auch sehen, wie ist die persönliche Haltbarkeitsdauer eines eigenen Testamentes. Das heißt, man sollte ohnehin immer so alle 5 Jahre, alle mehrere Jahre auf jeden Fall, mal sein Testament nochmal selbst anschauen, überprüfen und schauen, ist es noch das, was ich wirklich möchte? Entspricht das noch dem, was ich umsetzen will? Wenn das nicht so sein sollte, müsste man ein neues Testament errichten. Und da das durchaus gescheit aufgesetzt werden soll, mit einer Haltbarkeitsdauer gefühlt von mehreren Jahren, braucht es auch dementsprechend eines längeren Beratungszeitraumes. Man muss mehrere Nächte drüber schlafen, um gewisse Entscheidungen zu treffen. Und oftmals kommt dann im selben Zuge auch der Gedankengang auf, Vermögen bereits zu Lebzeiten zu übertragen, was wiederum dann nochmal einen gewissen Beratungsprozess, eine gewisse Verfahrensdauer braucht. Und oftmals dauert es auch recht lange, bis Mandanten dann Rückmeldung geben und bis sie sich zu etwas entschieden haben.
Herr Benten, dann bedanke ich mich ganz herzlich für das Interview und ebenso vielen Dank für den Einblick in Ihre Arbeit.
Ich darf mich vielmals bedanken. Vielen Dank.